der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Dr. Florian Utter von Adference. Herzlich willkommen, Florian.
Hi, Erik.
So, wir wollen heute ein Themen-Special machen. Wir steigen heute besonders tief ein in die schöne Welt des Amazon-Geschäfts, des Amazon-Advertising, streng genommen das Amazon PPC. Pay-per-Click-Advertising, ja. Da wollen wir uns heute drauf spezialisieren. Warum? Habe ich mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, verhältnismäßig spontan auch, muss ich gestehen.
Ja, wenn es geht.
Um über dieses Thema zu sprechen, weil ich finde es spektakulär, wie sich die Anteile verschieben. Ich spreche Anteile, damit meine ich so das alte Duopol aus Google und dann später auch Facebook. Ja. Amazon praktisch wie Kai aus der Kiste an dritter Stelle jetzt schon mit einem Ad-Revenue-Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden US-Dollar und damit also auf jeden Fall schon Facebook sehr, sehr dicht auf den Fersen und auch ein relevanter Wettbewerber auch zu Google. Was das genau bedeutet und was das auch für Werbetreibende bedeuten kann, darüber wollen wir jetzt in diesem Podcast sprechen. Passt das so für dich als
Perfekt,
Agenda? Ja. Sehr gut. Florian, dann stell dich doch bitte kurz mal selbst vor.
Ja, das mache ich gerne. Danke dir, Erik. Ich bin Florian, 34 Jahre alt, gerade 34 geworden. Ich habe vor 6 Jahren mit 4 anderen Kollegen Adference gegründet. Davor haben wir uns alle kennengelernt, alle 5 an der Leuphana-Universität in Lüneburg und haben da am Institut an verschiedenen Fragestellungen geforscht, die alle mit Statistik und Online-Marketing zu tun haben. Da ging es darum, Modelle zu entwickeln, die möglichst gut darin sind, Kaufverhalten vorherzusagen. Sei es irgendwie auf der Nutzerebene oder auf der aggregierten Keyword-Ebene. Und an diesen Modellen haben wir geforscht irgendwie und die waren ganz cool, haben super Predictions irgendwie gemacht und haben dann festgestellt, hey, also das, was wir jetzt hier für einen Elfenbeinturm irgendwie geforscht haben, das könnte man doch eigentlich auch irgendwie ganz gut an den Markt bringen. Wir hatten irgendwie immer Lust drauf, irgendwas zu gründen, haben dann vor 6 Jahren Adference gegründet und aus diesen Algorithmen ein Bidding-Tool für Google entwickelt. Am Ende ging es darum, mit diesen Algorithmen möglichst kluge Entscheidungen automatisiert zu treffen für Werbetreibende bei Google, zu sagen, hey gut, wie viel bin ich eigentlich bereit für ein Keyword zu investieren? Müssen die Gebote nach oben oder unten oder was ist das richtige Bit? Und das war irgendwie so der Nukleus für unser Wachstum am Ende. Haben wir das irgendwie zu 5 gegründet, organisch gewachsen und sind dann schön größer gemacht und sind dann vor 3 Jahren haben wir angefangen, hey gut, das Google-Tool ist jetzt irgendwie gut reif, ja, es funktioniert, gut am Markt angenommen, gute Performance und haben dann überlegt, hey komm, das Tool ist jetzt schön spitz, links und rechts irgendwie wollen wir nicht weiter mit dem Tool gehen, sondern eher weiter in die Tiefe, es besser machen von der Algorithmik-Seite her, aber es hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht zu sagen, hey, wir müssen jetzt noch dieses oder jenes Feature da mit ranflanschen, weil bei Google Ads halt irgendwie sowieso schon so viele gute Free-Tools irgendwie es gibt, da macht es irgendwie keinen Sinn, dann irgendwie noch weiter in die Breite zu gehen und haben dann gesagt, gut, wir verbessern das Tool kontinuierlich weiter in der Algorithmik, aber bauen ein zweites Tool, das war dann unser Tool für Amazon-Werbung, was wir vor 3 Jahren angefangen haben zu entwickeln und letztes Jahr den Markteintritt damit gemacht haben und das ist irgendwie zu mir und der Firma und die Firma wurde Ende letzten Jahres von About You übernommen sitzen immer noch in Lüneburg, also sind wir 30 Kilometer hier entfernt von Hamburg.
Super. Und, ja. Ihr seid für mich ein Paradebeispiel, wie Forschung also überhaupt wissenschaftliches Wissenschaftler forschen, das in die Praxis anwenden können und dann auch noch unternehmerisch sich so engagieren, dass sie durch so ein Exit wie mit About You dann auch die nächste Stufe machen können. Mhm. In der Folge Nummer 30 war dein Kollege, oder jetzt kann man sagen Ex-Kollege, oder jetzt kann man sagen
Freund,
jetzt, ne? Professor Dr. Tobias Blaske. Zu Gast, deshalb die Stammhörer, die werden sich vielleicht noch dran erinnern. Ich finde, ihr seid super, super Case für gerade die Verbindung aus Praxis und Forschung. Ich finde aber auch gerade die Tatsache, dass ihr halt weiter auf so einem evolutionären Weg seid, dass ihr nicht bei Google stehen bleibt, sondern zu Amazon weitergeht, erstmal auf der PPC-Basis, finde ich super spannend. Bevor wir jetzt zu Amazon einsteigen nochmal, habe ich jetzt nochmal eine unternehmerische Frage. Du sagtest gerade, es gibt jede Menge andere Tools jetzt für die Google-Welt. Es gibt jetzt, ich hätte jetzt zwei Verdachtsmomente gehabt. Das eine ist, okay, wie viel kann man eigentlich noch monetarisieren als Tool-Anbieter auf so einem auf so einer verhältnismäßig etablierten Disziplin wie Google PPC? Kann es vielleicht auch sein, dass die Evolutionsgeschwindigkeit auf Google einfach auch deutlich langsamer geworden ist und damit die Anforderungen an Tools, also gibt es ja nicht vielleicht noch so eine zweite Komponente?
Oder
du kannst mir auch schon
bei der ersten These
widerlegen und sagen, man verdient wahnsinnig viel Geld.
Also ehrlich gesagt, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn ich jetzt rückblickend nochmal irgendwie AdTrends gründen müsste, mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich es wahrscheinlich, wie gesagt, Alter, bist du verrückt? Ja. Weil der Markt war zu dem Zeitpunkt schon total gesättigt. Es gab schon sehr, sehr viele Bitmanagement-Systeme. Aber die unternehmerische Naivität irgendwie hat uns dann doch dazu geführt, das Unternehmen zu gründen und an den Markt zu gehen. Und haben halt dann trotzdem noch eine Nische, eine USP gefunden, die wir gut besetzen konnten. Aber ich glaube, das Wichtige für uns war immer Fokus auf das, was wir gut können und nicht versuchen, irgendwie Google hinterher zu entwickeln, weil sie releasen ja immer noch regelmäßig neue Updates in ihre Anzeigenformaten und wenn du da musst du dich halt fokussieren. Wir sind jetzt ja auch nicht so mega groß und in der Nische, ist der Werbemarkt groß genug, um da auch dann entsprechend zu monetarisieren.
Okay, also du sagst aber, die Updates sind weiterhin relevant und kommen in erstaunlich engen Intervallen, weil beim Werbetreiben habe ich das Gefühl, kommt das manchmal nicht so an. Da würde ich nur sagen, okay, dass die meisten Updates, die kommen, das sind Updates, aber viele unserer Kunden, Partner bezweifeln ein wenig, wem diese Updates denn jetzt nur genau nutzen.
Genau, also das hat sich tatsächlich. Aber das stimmt schon ein bisschen, ja. Also von den Anzeigenformaten an sich, also vor allem wenn man aus Nutzersicht draufschaut auf Google, hat sich jetzt nicht so viel getan irgendwie. Ja? Also es gibt ja dann die Textanzeigen und die Produkte. Und unter der Haube hat sich aber schon irgendwie relativ viel getan und tut sich auch weiterhin viel, aber jetzt im Vergleich, und da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, zu Amazon ist das jetzt Google der Elefant und Amazon irgendwie die schnelle Maus irgendwie, ja? Also da gibt's
halt auch die wachsende Maus, ne?
Das auch.
Die ist nicht nur schnell, die wächst, aber das ist ja ein typischer Zyklus, den wir so sehen. War ja damals zwischen Google und Facebook.
Genau. Aber das macht es halt für Tool-Anbieter jetzt auch nicht gerade einfacher, wenn das das alles so noch in Bewegung ist. Ne?
Ja, verstehe ich total. So, wir hatten es eingangs schon kurz gesagt, Amazon, also nur zur Frage der Relevanz, muss man sagen, der digitale Ad-Spend-Markt wird ja zumindest in den reiferen Märkten, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, von den drei Horsemen, muss man ja eigentlich sagen, Google, Facebook und Amazon in genau der Reihenfolge dominiert, mit Abstand dominiert. Und Amazon hat ein substanzielles Wachstum im Advertising-Bereich gebracht. Eigentlich muss ich von Zahlen, die ich jetzt hier vorliegen habe, von E-Marketer, die starten 2018 und wachsen dann irgendwie mit 33%, danach schwacht das so ein bisschen ab. Im Wesentlichen ist, glaube ich, die PPC-Entwicklung. Da werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, um zu gucken, auch was heißt dann eigentlich Amazon Advertising Revenue. Das setzt sich ja, so wie ich es verstanden habe, überwiegend aus den PPC umsetzen aus Amazon-Perspektive zusammen und noch nicht so sehr aus den Bewegtbild, Display, DMP.
Auch, ja. Aber wie groß der Anteil ist.
Genau. Ich habe die Zahlen irgendwo, während du jetzt gleich sagst, was da eigentlich die strukturellen Unterschiede zwischen Google und Amazon ist, werde ich diese Zahlen nochmal raussuchen hier. Aber das ist die Überleitung zu der Frage, so für den geneigten, interessierten Advertiser, der sich jetzt nicht von morgens bis abends mit PPC-Modellen auseinandersetzt. Was sind denn so die strukturellen Unterschiede zwischen dem altbekannten Google PPC und was ist bei Amazon strukturell anders?
Ja, also grundsätzlich, wenn ich bei Amazon anfange, Werbung zu schalten, dann starte ich mit dem dem ersten Kampagnentypen, das nennt sich Sponsored Products. Und da ist die Einstiegshürde für den Werbetreibenden extrem niedrig, irgendwie Kampagnen zu erstellen und Werbung zu schalten, weil tatsächlich die Anzeige am Ende das Produkt ist, was ich auf Amazon vertreibe und verkaufe. Das ist bei Google ja nicht so, wenn ich meine Textanzeige schreibe, muss ich mir Gedanken machen, hey cool, was schreibe ich denn jetzt rein? Das ist meine Landingpage und das nimmt halt Amazon einem einfach ab, weil es halt einfach das Produkt. Ja? Und am Ende kann ich auch, das funktioniert mal gut, mal schlecht, eher schlecht, aber am Ende kann ich auch die komplette Aussteuerung und das Targeting halt komplett an Amazon übergeben und sagen, hey komm, das ist mein Produkt. Ich bin bereit, so 50 Cent für einen Klick zu bieten und ihr steuert das mal einfach aus. Also ist die Eintrittshürde extrem niedrig. Das gibt es bei Google natürlich mit dem Merchant Center und Google Shopping Kampagnen und auch. Und wird auch zunehmend einfacher mit den Smart Shopping Kampagnen auch für Werbetreibende da. Aber ist ein bisschen, also wenn ich das erste Mal PPC schalten müsste und sagen würde, was ist einfacher, würde ich sagen, wahrscheinlich auf Amazon.
Ja. Vielleicht müssen wir noch kurz einen halben Schritt zurückgehen und sagen, wer sind denn eigentlich, wenn du sagst Werbungtreibende, was können die eigentlich für Ziele haben? Ja. Du hast es ja schon vorweggenommen im Grunde. Es geht hier um Produkte und streng genommen wird auch der Absatz von Produkten beworben und nicht die Neukundengewinnung beworben. Ist das richtig?
Ja, es geht tatsächlich um den Sale, ausschließlich.
Also ein struktureller Unterschied schon mal. Ne?
Richtig, genau. Also deswegen ist halt auch, also wir haben geringere CPCs, höhere Conversion-Raten und geringere Warenkörbe bei Amazon im Vergleich zu Google. Und das haben wir halt deswegen, weil ich den Nutzer immer wieder neu einkaufen muss. Bei Amazon und bei Google habe ich halt meine Daten am Ende im Shop und kann sie dann irgendwie günstiger wieder einkaufen über meine E-Mail-Marketing-Maßnahmen oder was auch immer.
Ich finde das spektakulär. Also ich finde gerade vor diesem Kontext sind diese 10 Milliarden US-Dollar Spending von Werbungtreibenden nur im US-Markt so stimmt gar nicht, nur im US-Markt. Was sind das?
Genau. Also ich habe hier Zahlen von 11 Milliarden in US 2019.
Also in dieser Größenordnung im Grunde für den Absatz von Produkten, aber nicht für die Akquisition von Kunden.
Ja,
das ist für ein rein plattformökonomisches Modell, wo in dem Moment, wo das Wettbewerbsumfeld ein anderes wird, der Advertiser im Grunde von keinen Retention-Effekten profitieren kann. So. Und die Tendenz ist ja, auch wenn sich die Wachstumsgeschwindigkeit irgendwie abschwächt, aber die Tendenz ist ja nicht geringer.
Ja.
So. Kannst du sagen, jetzt vielleicht durch die Perspektive eurer Kunden oder was du aus dem Markt heraus berichten kannst, wer sind typische Amazon PPC-Advertiser?
Da gibt es klassisch auf Amazon zwei unterschiedliche Gruppen. Das sind einmal diejenigen, sind die Händler, also die auf Amazon ihre Produkte einstellen und sagen, hey, ich bin jetzt Händler A und möchte gerne meine Produkte bei Amazon auch anbieten, wie ich sie bei eBay und Real oder Otto irgendwie auch anbieten kann als Marktplatz.
Ja.
Und wenn ich derjenige bin, der in der sogenannten Buybox ist, also der für entweder alleine das Produkt anbietet, dann kann ich, oder aus Amazon-Sicht derjenige bin mit dem besten Angebot, dann kann ich dieses Produkt auch bewerben. Ja, und kann sagen, hey, wenn jemand nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, dann möchte ich mit diesem Produkt da gerne gelistet werden und die Leute auf meine Produktdetailseite leiten und das Ding verkaufen.
Ja.
Das ist die eine Seite. Und dann gibt's, das ist noch wahrscheinlich der viel größere Kuchen, gibt's noch die Hersteller. Das sind die Leute, die Unternehmen, die direkt an Amazon verkaufen und Amazon verkauft als Amazon. Und Amazon möchte halt auch gerne von den Herstellern, dass sie ihre Produkte auch bewerben auf der Plattform, um die Umsätze anzukurbeln. Mhm. Klassischer Werbekostenzuschuss.
Ja.
Und das ist die zweite Gruppe. Also das war auch bis vor kurzem und ist immer noch total getrennt bei Amazon. Es gibt den Vendor-Zugang, also den Herstellerzugang, und den Seller, das Seller Central, das ist der Händlerzugang. Mhm. Mittlerweile merchen die zusammen diese Welten zunehmend. Also das heißt, bis vor kurzem hatten die Vendoren, die Hersteller viel mehr Werbemöglichkeiten. Ist aktuell immer noch so. Aber zunehmend haben auch die Händler mehr und mehr Werbemöglichkeiten auf Amazon. Und das Amazon legt diese Produkte mehr und mehr gerade zusammen.
Was hat das für Konsequenzen? Ich überlege gerade, warum war das früher getrennt, warum geht das jetzt zusammen? Eine Fragestellung, die, also gut, ich verstehe die Prinzipien, also die Grundprinzipien eines Marktplatzes und Amazon funktioniert ja, also ich würde sagen, das ist nahezu ein lupenreiner Marktplatz mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen auf diesem Marktplatz. Und ein Ziel von Amazon könnte auf jeden Fall sein, den Marktplatz auf jeden Fall ausreichend liquide zu halten. Also ich glaube, man kann ja sich darauf einigen, dass das Primärziel von Amazon nicht Revenues in Advertising sind, also zumindest auf Sicht nicht, sondern möglichst den relevantesten Marktplatz in den Produktkategorien, in den Kategorien haben, Produkt kann man gar nicht sagen, in den Kategorien, die Amazon anstrebt zu besetzen, und das gelingt ihnen ja eigentlich fast immer, da der relevanteste Marktplatz zu sein. Alle anderen Sachen sind ja im Grunde so Abschöpfungsstrategien.
Ja, ne? Aber wenn man sich anschaut, wie groß der Anteil von, wie groß die Werbefläche auf so einer Suchergebnisseite ist, dann ist das schon beängstigend, wie groß dann irgendwie doch der Werbeanteil ist.
Spektakulär, oder? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber ich wusste, waren wir bei den Gruppen zu Ende?
Ja, genau, das sind die beiden.
Okay.
Ja.
So, der Real Estate, also die virtuelle Regalfläche, die ich einem geneigten Konsumenten zeige, die ist ja von früher nahezu rein organisch jetzt zu nahezu vollkommen paid geworden. Je nach Warengruppe variiert das noch ein bisschen, oder? Gibt es da genaue Zahlen eigentlich, wie sich der Anteil an paid entwickelt hat?
Oh, den kann ich dir nicht genau sagen.
Man könnte es ja von außen mal aussehen. Also je nach Warengruppe, also wenn man jetzt zum Beispiel im Consumer Electronics Bereich irgendwas guckt, dann muss man wirklich schon suchen, um überhaupt noch organische Treffer zu finden. Ja. Und die sind dann sehr wahrscheinlich dann eher aus so einer Recommendation-Logik zu finden, als dass sie wirklich normale Listingsplätze sind.
Genau, ne? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, aber es nimmt eher zu als ab.
Ja. Also, ich finde es halt nur immer ganz interessant, sich aus Sicht eines Werbungtreibenden zu überlegen, was eigentlich die Optimierungskriterien meines Publishers oder meines Marktplatzes sind. Ne? So, jetzt könnte man denken, okay, die Ziele eigentlich von Amazon, die müssten ja sein, möglichst viel Deckungsbeitrag pro Visit oder pro Klick, Micro-Conversion irgendwie zu generieren. Ne? Und dann so mal die erste Stufe wäre dann ein Klick auf Sponsored Ads, wäre ja schon mal ein Deckungsbeitrag. Ja, und wenn ich danach noch über die Conversion was verdiene durch die Transaktion, dann umso besser. Ne? Ja. Egal, ob das jetzt mein Eigengeschäft ist, also weil Amazon selbst der Seller ist, also wie in dem Beispiel, der Markenartikler verkauft an Amazon verkauft an den Endkunden oder über den Merchant, wo es vermutlich eine Provisionslogik,
Richtig. Ist. Aber da kann Amazon ja irgendwie an zwei Stellschrauben optimieren oder für sich optimieren. Also es ist halt auch das klassische, wie setze ich irgendwie mein Ranking für die Ads irgendwie zusammen? Ja, zum einen irgendwie aus dem Gebot, was bin ich bereit eigentlich zu investieren für einen Klick?
Ja.
Und auf der anderen Seite, was gibt es eigentlich für Ranking-Faktoren, die intern bei Amazon stattfinden? Also bei Google ist es Qualitätsfaktor und bei Amazon ist es wahrscheinlich maßgeblich nur die Conversion Rate. Ja, also je höher die Conversion Rate, desto höher auch am Ende dann die Relevanz für den Kunden und für Amazon.
Muss ich eine Sekunde drüber nachdenken? Das sind ja im Grunde der Qualitätsfaktor ist ja im Grunde so eine Art Korrekturgröße, damit nicht einfach ein Gebot, was keinen Zuschlag kriegt, irgendwie
total Moxes,
das nicht mehr Real Estate okkupiert, der nicht zur Transaktion führt. Ne? Deshalb will ich ja, das ist ja eigentlich das, was, wenn ich Google wäre, was ich mit dem Qualitätsfaktor bezwecken würde, und kommunizieren würde ich das als das bestmögliche Nutzererlebnis. Aber das ist ja normal, das ist ja ein fairer Punkt, das ist ja halbwegs transparent. Ja. So, bei Amazon ist es die Conversion, man könnte sagen Conversion pro Session könnte man.
Ja,
also, okay, ich habe übrigens jetzt die Zahl rausgefunden, wie sich diese 10 Milliarden Advertising Revenue Umsatz grob aufteilen. Auch hier wieder die Quelle von eMarketer, relativ frisch. Es bezieht sich auf das dritte Quartal 2019. Und da wird gesagt, dass 85% des Ad-Spendings in Nordamerika durch Sponsored Products zusammenkommt. Mhm. Und der Rest, 9%, finde ich ganz erstaunlich, Sponsored Brands, whatever that is. Mhm. Und 5% Produkt Display Ads, Product Display Ads. Ja, ja. So.
Die, ja, und das ist genau diese 85% hattest du gesagt.
Ja, 85%.
Also genau, das ist auch der, das ist auch wirklich der Einstiegs Kampagnentyp bei Amazon. Der einfachste, und da bewerbe ich quasi genau das Produkt in genau der Form, wie es normal auch organisch gelistet wird, bloß das noch gesponsert ganz leicht dasteht.
So hat es ja bei Google auch angefangen, ne? Also nach der organischen, reinen organischen Reichweite, dann paid auf Keywords. Jetzt nicht auf Google, auf dem Produkt, sondern auf Google, die, oder jetzt Alphabet, die Gruppe danach durch weitergefasste Branding, also durch das Google Display Network, durch die Double-Click-Welt und durch die YouTube-Welt, die dann auf einmal noch weitere Advertising-Revenue gemacht hat. Mhm. Okay, aber lass uns wieder zu den PPC, also zum großen Teil, zum 85%, der hier Amazon mit dann bummelig 8,5 Milliarden US-Dollar irgendwie reinspült. Was muss denn was müssen diese zwei Advertiser-Gruppen denn im Grunde zu ihrer Steuerung beachten? Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt,
bevor ich überhaupt erstmal mit Werbung anfange, sollte ich erstmal ein gutes Produkt irgendwie auf Amazon gelistet haben. Ne? Also ich kann irgendwie relativ schnell quick and dirty. Die Basic, ja. Also genauso wie ich irgendwie bei Google nicht Traffic irgendwie auf eine schlechte Seite hauen sollte, sollte ich auch ein gutes Produkt bei Amazon haben. Das heißt, gute Produktbilder, ordentliche Produktbeschreibung und so weiter. Mhm. Also die sogenannten Amazon SEO Basics sollte ich beherrschen. Mhm. Wenn das Produkt dann irgendwie gut da ist, dann kann ich relativ schnell und relativ einfach Werbung schalten mit den sogenannten Autokampagnen bei Sponsored Products. Da kümmert sich Amazon komplett um das Targeting. Ja, also ich muss nicht irgendwelche Keywords recherchieren und ich muss auch nicht schauen, auf welchen anderen Produktdetailseiten ich mit meinen Produkten geschaltet werde. Da kümmert sich Amazon selber drum. Mhm. Das Ganze hat natürlich einen großen Nachteil, dass ich es überhaupt nicht steuern kann als Werbetreibender. Und dass die Einflussnahme durch den Werbetreibenden sehr eingeschränkt ist. Also das heißt, irgendwie ganz konkret kann ich nur ein Gebot für diese Ausrichtung hinterlegen.
Ja.
Und was ich eigentlich machen möchte, ist verschiedenen Suchbegriffen, verschiedenen Placements, unterschiedliche Gebote, Max-CPCs hinterlegen, weil die unterschiedlich konvertieren. Und den ganzen Mist, den vielleicht Amazon auch hat auf Traffic-seitig, den will ich gar nicht einkaufen. Deswegen sollte ich mit der Zeit irgendwie auch ein bisschen von diesen Autokampagnen irgendwie weggehen und das manuell einbuchen.
Was ist die Gefahr von Autokampagnen? Also mangelnde Profitabilität, mangelnde Wirtschaftlichkeit oder
gar nicht mal
relevantes Wachstum?
Die kann man auch profitabel machen, aber man weiß halt nicht, wo man noch hinkommen könnte. Ja? Ich kann halt den Traffic vervierfachen, wenn ich das einfach mit manuellen Kampagnen mache.
Ausgelassene Opportunitäten.
Absolut, ja.
Gut, genau, weil rein vom Capping auf der Kostenseite kann es ja nicht so gefährlich sein, oder?
Nee.
Also das heißt Auto, das heißt einfach nur, das ist so der minimal
Einstiegsaufwand. Ja, richtig, absolut minimal, muss. Ja. Also das ist, empfehlen wir aber auch halt nicht. Ne? Also das ist, sollte man immer mitmachen, weil das irgendwie ganz gut ist, um bestimmte Suchanfragen und Produktplacements irgendwie mit abzugreifen, die ich jetzt nicht explizit eingebucht habe.
Ja.
Aber das sollte wirklich auf mittel- und langfristige Sicht irgendwie eine Sparflamme sein.
Okay, ja, das verstehe ich. So, was ist dann die nächste Evolutionsstufe?
Die nächste Evolutionsstufe ist dann tatsächlich halt, sind dann von den Autokampagnen weg zu den manuellen Kampagnen bei Sponsored Products. Das heißt, ich kümmere mich explizit, ich weiß, welche Keywords funktionieren, welche Produktplatzierungen gut funktionieren. Also ich habe jetzt hier mein Telefon und möchte das auf anderen Produktdetailseiten auch noch bewerben. Das kann ich halt explizit auch einbuchen und da auch werben, weil wer auf eine Produktdetailseite schaut bei Amazon, stellt fest, dass da auch sehr viele gesponserte Produkte sind. Das ist, da gibt es auch ganz viel Werbung und die kann ich halt explizit einbuchen und sollte verschiedene Strategien verfolgen. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr sinnvolle unterschiedliche Strategien. Zum einen kann ich ganz explizit meine eigene Marke und meine eigenen Produkte schützen. Ja, wenn ich jetzt auf mein Produkt, also ich habe jetzt dieses Smartphone, was ich jetzt liegen habe, irgendwie, wenn das auf Amazon gelistet ist und die Leute kommen auf meine Produktdetailseite, dann möchte ich gerne nicht, dass andere, meine Wettbewerber auch dort werben, sondern ich möchte gerne meine eigenen Produkte von meiner eigenen Marke auch auf der Produktdetailseite bewerben. Ja. Und dies ist irgendwie dann so der zweite Schritt, irgendwie Selbstmarkenschutz oder ich wenn ich die Strategie umkehre, kann ich natürlich auch meine Wettbewerber attackieren. Wenn der es irgendwie vergisst, ja gut, dann...
Wenn die keinen Selbstmarkenschutz
haben. Ja, oder ich bin bereit, viel zu investieren, dann kann ich es natürlich auch machen. Das ist irgendwie so die eine Sache. Und zweite ist natürlich, möglichst viel Traffic einzukaufen, der möglichst gut konvertiert und mein Profit insgesamt steigert.
Eine Neuigkeit im Marketing Transformation Podcast, unsere erste Werbeunterbrechung. Keine Sorge, Werbung in eigener Sache. Ihr werdet es nicht glauben, aber unser sympathisches Unternehmen digitalforward.de sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bitte, wenn ihr Interesse habt an wirklich hochspannenden Projekten, super sympathischen Kunden, spannenden Themen, dann schaut auf digitalforward.de/jobs oder schreibt mir persönlich eine E-Mail an Erik mit K at digitalforward.de. Wir freuen uns, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen können. Conversion-Wahrscheinlichkeit, die wird ja von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Ja. Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dann ist das natürlich irgendwie das Produkt-Nachfrage-Match irgendwie gut ist, also meine Beschreibung, mein Produkt zu den Keyword-Sets irgendwie passt, aber es gibt auch so Einflussgrößen wie zum Beispiel Bewertung, die ich jetzt wenig beeinflussen kann, zumindest nicht direkt, und auch der Preis eines Produktes, den kann ich beeinflussen. Wie mache ich das in der Steuerung, dass ich sozusagen nicht bei, sagen wir mal, sehr begrenzten Deckungsbeiträgen, die ich an so einem Produkt habe, dass ich nicht auf der einen Seite durch PPC-Spendings einen nicht kompetitiven Preis irgendwie versuche zu kompensieren oder umgekehrt durch Price-Dumping eigentlich mir nahezu jeden Zuschlag einfach reinholen.
Ja, das ist tatsächlich, also Price-Dumping ist auch so ein Thema, also vor allem bei Händlern, wo es einfach verschiedene Händler für das gleiche Produkt gibt, da versuche ich natürlich mit einem sinkenden Preis irgendwie für Amazon relevant zu sein und sozusagen in die Buybox reinzukommen. Mhm. Also da schneide ich mir immer ein bisschen Marge weg, ganz klar, das ist total gefährlich. Und ich hatte noch etwas vergessen am Anfang. Wann sollte ich eigentlich mit Werbung starten? Hatte ich gesagt, ja, gute Produktdetailseite haben. Und, oh Gott, um Himmels Willen wissen, wie viel darf ich eigentlich für Werbung ausgeben?
Ja, also insbesondere, was ja streng genommen gar keine richtige Werbung im klassischen Sinne ist, sondern eigentlich nur so eine Absatzmittlerfunktion.
Ja, absolut, ja. Also, und man wundert sich, wie wenige dann irgendwie doch irgendwie wissen, okay, gut, ich darf jetzt irgendwie 30% maximal von meinem Werbeumsatz in Werbung investieren, sonst mache ich Minus. Mhm. Und es gibt welche, die haben das gar nicht so genau auf dem Schirm, ja, oder wissen, ja gut, ja, 50% passt schon. Oder
Ich kenne auch Situationen, die haben 1:1 ihre Kosten-Umsatz-Relation, die sie eben Google PPC angewendet haben, auf Google übertragen, und sagen, mit dem kleinen Detail, dass Google mir wenigstens ermöglicht, die Kundenbeziehungen direkt zu ownen, was Amazon ja aus verständlichen Gründen, also aus geschäftsmodellinneren Gründen nicht tun kann.
Ja, ja.
Okay. So, also klar, also wie machen Advertiser das? Weil ich stelle mir das von der Steuerung nicht ganz trivial vor. Also das eine ist natürlich klar, ich muss wissen, wie viel darf ich für Kommunikation, für den Kostenzuschuss irgendwie dazugeben. Aber auf der anderen Seite, die Conversion-Wahrscheinlichkeit wird ja nicht nur über Bidding und Hygienefaktoren, wie so nennt das Amazon SEO, bestimmt, sondern auch über Preis und Bewertung. Ne? Und Bewertung kann ich wenigstens nachrichtlich irgendwie vermutlich mitschreiben, Preis steuere ich auf einer anderen Tabelle eigentlich.
Ja, beziehungsweise teilweise habe ich auch gar keinen Einfluss, was Amazon für einen Preis setzt. Also wenn ich jetzt als Hersteller an Amazon verkaufe, habe ich ja keinen Einfluss drauf.
Ja, ja, das wollte ich gerade fragen. Du hast ein bisschen sofort auf die Händler gegangen. Für die Händler ist das besonders wichtig, dass sie den Preis richtig setzen. Mhm. Die Hersteller haben das Problem nicht, weil Amazon den Preis setzt. Die Hersteller haben natürlich ein anderes Interesse. Das ist, dass sie ihren vorgeschlagenen Preis für die Markthygiene. Ja.
Dass der auch dabei bleibt, ja. Dass er nicht unterboten wird.
Ja. Ja, gut, aber das ist etwas, was man nicht über PPC-Logiken steuern kann. Ich habe nur gerade gedacht, weil ich habe mir diese Frage noch nicht beantwortet, warum waren früher diese Interfaces getrennt?
Ja, das waren zwei unterschiedliche Teams, die einfach daran entwickelt haben. Also
ist das so einfach?
Ja, so einfach. Ja, cool. So einfach. Also alleine, Sponsored Brands hast du ja auch einmal kurz vorgelesen. Die Teams, es war auch ein komplett unterschiedliches Team, was diesen Kampagnentypen entwickelt hat. Ja. Und das jetzt zusammenzuführen, ist für Amazon schon ein großer Hassel, aber auch für alle, die jetzt irgendwie das automatisiert aussteuern wollen, auch, weil die tatsächlich dann doch ein bisschen unterschiedlich sind, ja, also diese Typen. Also waren halt irgendwie Teams, die erst jetzt anfangen miteinander zu sprechen oder seit kurzem.
Ja, die interessant, dass auch Amazon solche Legacy-Themen hat, und es ist ja fast sympathisch, weil das haben wir ja bei Google und Facebook auch erlebt, ne? Dass Interfaces, überhaupt prozessuale Abläufe echt noch sehr, sehr mit Hürden belastet. Ja. Das war ja damals echt schwer, sein Geld zu Google und zu Facebook zu tragen. Ja. Das nehme ich an, dass es jetzt bei Amazon schon deutlich professionalisiert
ist. Ja, aber auch nicht, also man wundert sich, bis vor kurzem war es auch nicht so richtig professionell. Also es sah echt schon schrabbelig aus. AdWords vor 10 Jahren, wenn es gut läuft. Also,
Ja, gut. Die, wie siehst du die, also manche Sachen kann man ja so vorhersehen. Ich meine, dass damals war Amazon ja mehr oder weniger vollkommen werbefrei. Ich glaube, das höchste der Gefühle war, dass man Sendungsbeilagen bei Amazon buchen konnte. Und danach gab es nochmal so Sonderplatzierungen, und dann hat sich das immer weiter professionalisiert bis zu so einer Situation, wo wir heute Ergebnisseiten haben, wo nahezu alles gesponsert und paid ist und kaum organisch ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Wie siehst du so die Perspektive für die nächsten Monate, Jahre? Also wie wird sich das weiterentwickeln? Kannst du da so einen Ausblick geben?
Also das ist, was auf jeden Fall noch kommen wird oder jetzt gerade auch schon released wurde in der Beta, glaube ich, in Amerika, ist ein klassisches Bewegtbild auch auf Amazon.com oder .de. Also das heißt, dass man auch wirklich Produktvideos und Werbevideos hochladen kann und da die tatsächlich einbinden kann. Das ist irgendwie was relativ kurzfristig kommt. Was auf jeden Fall auch noch spannend wird, wenn wir uns von Amazon-Plattform an sich irgendwie wegbewegen und Fire TV irgendwie da mal so hinschauen. Das steckt irgendwie gefühlt noch in den Kinderschuhen und ist jetzt in deinem Ranking ja auch von den Ads irgendwie gar nicht mit aufgetaucht. Also da gibt es auch schon richtig krasse Sachen, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Commodity werden in den nächsten Jahren, vermutlich.
Ja. Wobei die technischen Rahmenbedingungen scheinen sich ja so langsam schon darzustellen. Ne? Also auf der DMP-Seite gibt es ja schon immer sich weiterentwickelnde Möglichkeiten, die Amazon nutzt, also On-Page als auch Off-Page, Targeting möglich macht für Werbungtreibende. Und auf der anderen Seite baut sich Amazon, also auf der Fire TV, Prime Video etc., eine Reichweite auf, also Eyeballs, mehr oder weniger alle traditionellen analogen Bewegtbildnetzwerke kombiniert übertreffen würden. Ne? Ja. Es gibt ja höchstens noch andere Streaming-Dienstleister, die dann ähnlich groß werden. Aber ist das eine Zukunft, auf die wir uns vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren einstellen können?
Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass es Amazon wahrscheinlich auch öffnen wird, so wie sie es für mehr Werbetreibende. Aktuell ist es relativ restriktiv, nur für größere Hersteller und Agenturen irgendwie möglich. Aber was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass sie es immer mehr weiter öffnen, auch für die kleineren Händler. Ich glaube, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Ja.
Gibt es eine Gruppe, die, abgesehen davon, dass wenn sie zu klein sind, keinen Zugang haben, aber gibt es irgendwelche Gruppen, die diskriminiert werden? Also im Sinne von, früher gab es mal die These, dass nur jemand, der auch auf Amazon verkauft, auch auf Amazon Werbung machen darf. Ne? Ich glaube, das hat sich nicht so bewahrheitet. Ne? Man kann irgendwie auch Banken, Brauereien, ähnliches können da werben. Aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Anbietergruppen, die jetzt irgendwie auf die Plattform nicht zugelassen werden. Außer das Übliche.
Ne? Das Übliche.
Also auf amerikanischen Plattformen, so Alkohol, nackte Haut und sowas. Das verstehe ich. Also wir können uns im Grunde darauf einstellen, dass in einer weiteren Zukunft, sagen wir mal von nächsten 2 bis 5 Jahren, jeder, der ein relevantes kommunikatives Ziel hat, auf Amazon irgendwie das, Eyeballs, Reichweiten mit extrem guten Targeting-Möglichkeiten ausgestattet wird.
Auf jeden Fall.
Okay, großartig. Gut, und wir müssen nicht darüber reden, wie das Bepreisungsmodell für diese Art von Kommunikation sein wird. Ne? Weil das wird vermutlich auch ein auktionsbasiertes PPC.
Ja, vermutlich, ja. Ja.
Oder? Kennen wir Ausnahmen von dieser Regel?
Ja, es gibt auch ein paar. Also, dass ich nach klassischer Reichweite einfach nur bezahle. Ja? Also, das gibt es auch. Mhm. Also einfach nur nach Impressions. Aber das ist... dann eher in dem Off-Page-Segment, also nicht auf Amazon.
Gut. Ja. Aber auch da, dann ist vielleicht kein PPC so, aber trotzdem wird es ein Gebotsverfahren geben, ne?
Weil
Also kann ich weiter bieten, aber ich biete auf Reichweite und nicht auf PPC.
Genau.
Gut. Insbesondere dort, wo die Geschäftsmodelle sind, wo ich nicht ein direktes Produkt oder eine sofortige Interaktion mit einem Angebot brauche. Okay. Super spannend. Die, ich würde das gerne fortsetzen mit dir. Ich überlege mal, wann der richtige Moment ist, um sich nochmal weiter zu vertiefen. Insbesondere wenn wir wenn wir breiter in die Amazon-spezifischen Werbemöglichkeiten einsteigen können, weil es auch dann im deutschen Markt vermutlich auch bessere Zahlen geben wird. Eine Frage noch abschließend zu Amazon. Glaubst du, dass diese auch in Deutschland ja rasant wachsenden PPC-Umsätze, glaubst du, dass das additive Spendings sind von Werbetreibenden, oder glaubst du auch, dass das zu Lasten von Google Spendings geht?
Also zu Lasten von Google Spendings ist relativ viel gegangen in den letzten Monaten und Jahren, meiner Meinung nach. Das haben wir auch gesehen, also dass sich das auch verschiebt einfach, so Richtung Facebook beispielsweise. Mhm. Aber die Schnittmenge zwischen denen, die wirklich viel bei Google ausgeben und richtig viel bei Amazon ausgeben, ist jetzt nicht so riesig.
Woran liegt das?
Na, das liegt daran, dass die, also klassische Suchmaschinenwerbung jetzt tatsächlich, ne? Natürlich Branding auf jeden Fall. Aber es gibt halt die größten Spender bei Google sind jetzt nicht unbedingt die Hersteller.
Das stimmt. Liegt das nicht vielleicht, okay, das verstehe ich. Liegt das vielleicht auch daran, dass allein die Produktsuchen ja immer häufiger bei Amazon starten und gar nicht mehr so bei Google, so wie es vor 10, 15 Jahren noch der Fall war?
Mhm. Ja, genau. Also das sieht man natürlich auch. Also die größte Produktsuchmaschine irgendwie ist halt Amazon, und das läuft halt Google total in den Rang ab, ja. Also Google Shopping ist halt wirklich nicht so das beste Produkt, irgendwie was Google irgendwie entwickelt hat, und das spielt halt total Amazon in die Karten und dementsprechend auch den Umsätzen. Aber es gibt halt jetzt wenige, die sagen, noch weniger, aber es wird immer mehr, die sagen, ja gut, zusätzlich zu meinem eigenen Shop mache ich jetzt auch noch, verkaufe ja noch bei Amazon, und dann fange ich an, da auch zusätzlich Geld rein zu investieren. Das ist relativ schleppend, meiner Meinung nach, weil es auch relativ, weil ja die Händler auch teilweise ein bisschen Angst haben, hey komm, ich muss doch meinen eigenen Shop schützen, ja, was soll ich jetzt, ich will den auf meinen Shop nicht bei Amazon haben, aber die verschließen sich halt ein bisschen der Realität dann, ja, also.
Ja, das ist vermutlich aber auch eine ganz natürliche Wachstumsgrenze für das Amazon PPC-Geschäft, oder? Weil die werden jetzt noch weiter wachsen, aber das läuft, muss ja gegen einen gewissen Deckel laufen, weil die Spending-Möglichkeiten von Händlern und Herstellern, insbesondere weil das ja jeder Folgekauf immer wieder bezahlt werden muss, da muss ich ja bei sehr begrenzten Roherträgen, die ich auf meinem Produkt habe, das ist ja auch eine ganz einfache Plattformlogik, da muss ich ja angrenzen
können. Ja, auf jeden Fall, genau.
So. Das heißt aber auch, dass Amazon, wenn sie weiterhin ihre Ad-Revenue steigern wollen, dass sie in diese ganzen Upper-Funnel-Werbegattung auf jeden Fall reingehen
total,
müssen.
Total, ja.
Weil da liegt ja noch das substanzielle Geld mit der substanziellen Marge auf Kundenwerten und auf Marktanteilsverschiebung.
Ja, ich folge bei dir.
Ja. Oh. Spektakulär. Super spannendes Thema. Das hat mir bis jetzt super Spaß gemacht. Wir sind ja noch nicht am Ende. Ich habe noch eine klassische Abschlussfrage. Okay. Du bist ja sehr stark durch die Lehre, durch die Forschung geprägt.
Oh Gott.
Ja, Entschuldigung, wie viel Zeit hast du in der Universität verbracht, in Summe, bis zur DIS?
Warte mal, drei Jahre, also sieben.
Sieben Jahre. Oh gut, das geht noch. ganz schön flott. Aber wie hältst du dein Wissen frisch, jetzt wo du nicht mehr...
Oh, ich nicht mehr.
Jeden Tag.
Oh, ich habe tatsächlich am Anfang, als ich AdFriends gestartet habe, habe ich auch regelmäßig schön nochmal die wissenschaftlichen Paper gelesen, ja, und habe da irgendwie versucht, irgendwie auch modelltechnisch irgendwie dran zu bleiben.
Ja.
Das ist ja mit der Zeit ein bisschen weniger geworden.
Mhm.
Und jetzt sind natürlich irgendwie komplett die PPC-Themen relevant, irgendwie maßgeblich für mich. Und erste Wissensquelle ist tatsächlich LinkedIn. Mhm. Also das finde ich extrem spannend. Wenn du den richtigen Leuten folgst, gibst du einfach coole News und das funktioniert ganz gut. Klassisch Twitter natürlich auch und Podcasts auf jeden Fall, ja.
Machst du das schon lange, Podcasts zu hören?
Noch nicht so lange. Ich glaube, seit einem Jahr ungefähr regelmäßig, ja.
Die hilft dir dein universitäres Netzwerk noch zur Wissensgenerierung, also gerade so an dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, ist das eine gute Quelle?
Ja, wir sitzen in Lüneburg quasi, ja, was sind das, 200-300 Meter Luftlinie von der Uni entfernt. Ja. Haben natürlich auch mit dem Mitgründer Burkhard Funk ja auch noch sehr engen Kontakt und dadurch auch immer noch einen Fuß an der Uni in der Tür und haben auch eng Draht, wenn es um Vorträge geht oder so. Und wir haben verschiedene Studenten, die von der Uni dann direkt zu uns kommen, Promotionsstudenten und so ist einfach der inhaltliche Austausch einfach auch total da am Puls der Zeit, was jetzt Modelle angeht, neueste Modelle und dergleichen. Das ist cool, ja.
Wie hilft zu deiner Wissensentwicklung der Beitrag von den großen Plattformen, also im Wesentlichen von Google und Amazon? Ist da etwas, was... Also habe ich gerade so drüber nachgedacht, was kann man von denen eigentlich... Also,
wie man es nicht macht vielleicht.
Ja, aber also ich finde, da kommt halt viel Störgrößen, weil halt so viel Partikularinteressen rauskommen, wo ich denke, das ist eigentlich nicht das, was ich unter echter Wissensgewinnung...
Das ist ziemlich gefährlich, also weil das ist das Wissen, was die teilen, ja, also... Google erzählt halt seit Jahren und Monaten, hey komm, macht mal alles hier in Richtung Smart Shopping-Kampagne, Smart Bidding und schaltet mal alle euren Kopf aus. Das ist halt das ist nicht so richtig gut.
Schön, dass du das so deutlich sagst, weil es gibt ja, also ich glaube, es gibt eine, ich kann gar nicht sagen, ob das eine Mehrheit oder eine Mindermeinung ist, aber es gibt, glaube ich, eine Gruppe, denen ist das glasklar, dass die Informationen, die da kommen, dass die zumindest sehr einseitig gefärbt sind, und das heißt wirklich diplomatisch. Und dann gibt es die andere Gruppe, die machen in dem Moment, wo einer mit dem Absender einer großen Plattform kommt, die machen praktisch Tor, also machen praktisch, geben den Schlüssel ab und sagen, ja,
verständlich.
So, und da kommt dann halt wenig kritische Gegenfragen.
Ja, so. Schwierig. Ja.
Gut. Wie kann man da einen Gegenpol setzen? Also die Universitäten werden es nicht sagen, weil sie nicht die, weil sie nicht die großen Praxisbezug haben können.
So, ja. Also Wissens, also man selbst auch selbst, ja. Also irgendwie rausgehen mit Blogs, Tests und erzählen, warum das eine besser funktioniert als das andere und warum bestimmte Sachen, die irgendein Google oder ein Facebook oder ein Amazon machen, vielleicht doch Partikularinteressen irgendwie darstellen und nicht irgendwie mehr als Händler nutzen. Da gab es ja vor kurzem jetzt die Diskussion bei Google bezüglich des Premier-Status. Da ging es darum, möglichst viele Optimierungsempfehlung von Google auch umzusetzen und wir als Premium-Partner müssen sicherstellen, dass unsere Kunden dann mindestens 70% von den Google-Empfehlungen umgesetzt haben. Ja. Ansonsten wird einem der Status entzogen, Premium-Partner zu sein. Und diese, das sind natürlich konfliktäre Momente dann jetzt. Ja? Also zum einen möchte ich jetzt Google irgendwie gefallen oder möchte ich eigentlich das Beste für meinen Kunden rausholen.
Ja.
Und das ist ein bisschen gefährlich.
Ja. Das ist insbesondere, finde ich, das hochbrisant, weil viele der Marktteilnehmer durchaus ja, ich will nicht sagen, abhängig von Google sind. Also klar, sind offensichtlich abhängig von Google, aber Google ist ja auch ein Lead-Generierer für zertifizierte Partner. Ne? Und das sollte keinen in Gewissenskonflikte bringen, auf wessen Seite sie sich stellen. Und wenn das Programm schon so sagt, dass ich das... so umsetzen muss, dann...
Ja, also der Zwang ist halt nicht so in Ordnung. Ja. Also für viele, die halt nicht so tief drin sind, sind diese Optimierungsempfehlungen halt total sinnvoll irgendwie, aber für die Pros irgendwie ist das nicht immer sinnvoll und auch mal nicht empfehlenswert, das umzusetzen. Und das ist halt jetzt über einen Kamm geschert und ist halt nicht so irgendwie...
Ja. Also in jedem Fall bleibt doch die Empfehlung, dass man auf keinen Fall seinen Kopf ausschalten
sollte. Oh Gott, bitte nicht.
Keine einfache Abkürzung gibt. Großartig. Florian, das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ebenso, danke dir.
Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Fortsetzung für dein Geschäft, für euer Geschäft weiterhin viel Erfolg und ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal berichten kannst.
Danke dir. Ebenso.